Heute zu Gast bei Behind the Sea Philipp Fröschle. Philipp ist CEO der Paracelsus Kliniken und das sind über 8 Standorte verteilte Fachkrankenhäuser mit rund 2.500 bis 3.000 Mitarbeitern und 250 bis 300 Millionen Euro Umsatz. In dieser Größenordnung kümmern sie sich dann um 80.000 Patienten. Und wie das Gesundheitswesen, Geschäft hier in so einem Klinikmanagement aussieht, das hat uns Philipp natürlich alles im Podcast erzählt. Da gibt es einige Eigenheiten und auch natürlich sehr harte Regulatorik, an die man sich halten muss. Und das alles haben wir natürlich einmal durchleuchtet. Sein Werdegang, er hat eigentlich mal als Kaufmann angefangen mit einer Bankausbildung, später BWL studiert und ist dann eigentlich eher durch einen familiären Zufall in die Gesundheitsbranche gekommen. Das hat er uns natürlich auch erzählt. Zum Schluss geht es noch um seine Challenges und seine Tipps für C-Level. Einer ist für mich besonders hängen geblieben und zwar kann dein Team und generell die Company besser mit einem klaren Nein umgehen, als eben mit der Ungewissheit, also quasi keiner Entscheidung. Wenn das alles spannend klingt, dann bitte gerne einmal den Kanal hier abonnieren und uns gerne auch ein Feedback zukommen lassen. Ich freue mich immer über jede Nachricht. Und jetzt geht's rein in den Podcast mit Philipp, dem CEO der Paracelsus Kliniken. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Philipp, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du heute da bist und mich mal wieder im Studio besuchst. Ich bin ja oft bei meinen Gästen auch außerhalb und Gott sei Dank hat es bei uns heute so gepasst. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, sehr gern. Mein Name ist Philipp Fröschle. Ich bin aktuell CEO der Paracelsus Kliniken. Mhm. Bis zum Sommer der Reha und der Akutkliniken, die haben wir zu dem Zeitpunkt verkauft. Von daher bin ich aktuell in der Verantwortung für die Akutkliniken über Deutschland verteilt. Wir haben 8 Standorte in nahezu unterschiedlichsten Bundesländern, keins in demselben. Von daher komme ich so ein bisschen umher und das mache ich momentan.
Ja. Wenn man so naiv ist und einfach mal überlegt, wer ist eigentlich der oder die Chefin im Krankenhaus, dann denkt man wahrscheinlich als allererstes an einen Arzt.
Ne? Das ist absolut richtig.
Aber stimmt ja nicht.
Arzt dann am Ende der beste Kaufmann ist, ja, genau. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen dazu. Bei uns ist es ein Kaufmann.
Ja, ja. Und es ist ja auch richtig. Also wenn man dann im zweiten Zug nachdenkt, der Arzt ist ja nicht, also der klar, es gibt natürlich auch andere Funktionen als Arzt, hat man sicherlich auch mal administrativ-kaufmännische Tätigkeiten, aber per se ist ein Arzt ja da, um mit dem Patienten zu arbeiten. Und ein Krankenhaus ist trotzdem ein vollumfänglicher kaufmännischer Betrieb. So, insofern, ja, da kommt es natürlich dann her. Aber erklär doch mal kurz, also wie seid ihr aufgestellt, wie viele Kliniken gibt es, wie groß ist es etc.?
Ja, ja, das mache ich sehr gerne. Also wir haben 8 Standorte, am Ende sind 7 Kliniken. Die eine Klinik im Vogtland besteht noch aus 2 Standorten. Mhm. Und wir haben tendenziell eher kleinere Krankenhäuser, wenn man mal so ein bisschen vergleicht. Das sind alles Grund- und Regelversorger oder Fachkrankenhäuser, um mal in dem Jargon zu bleiben. Mhm. Die Kliniken haben so zwischen 130 und 200, 250 Betten, also tatsächlich eher klein. Die meisten davon sind Grund- und Regelversorger, das heißt, sie versorgen die allgemeine Chirurgie, die innere Medizin, was man so im Prinzip kennt. Sehr viel Orthopädie haben wir mit, ein bisschen Kardiologie. Und dann haben wir, das ist sicherlich etwas besonders, wir haben eine urologische Fachklinik in Düsseldorf. Das ist auch fallzahltechnisch die größte Urologie, die es in Deutschland gibt. Und wir haben die größte Parkinson-Klinik, die es in Deutschland gibt. Die sitzt in Kassel. Die ist insbesondere extrem spannend, weil sie weltweit auch bei der Forschung sehr intensiv dabei ist. Also wir haben so ein bisschen beides. Mhm. Absolute Weltspitze und ich sag mal die gute Allgemeinversorgung am Ende dabei. Das macht es sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall extrem spannend.
Sehr cool. Von der Größenordnung her, wie viel Mitarbeitende etc. Wie sind es da ungefähr bei so?
Ja, wir haben 2.500 Vollkräfte oder FTEs, wie man sagt, das sind am Ende ein bisschen mehr Köpfe, irgendwo so zwischen 2.500 und 3.000 Mitarbeiter sind das. Wir haben ungefähr 80.000 Patienten, die wir übers Jahr versorgen, um mal so ein paar Eckdaten mitzugeben. Der Umsatz liegt so bei 250, 300 Millionen Euro, also angepasst so ein bisschen auf die Größe der Krankenhäuser. Das vielleicht mal so als Eckdaten.
Ja. Ja, das ist die zweite intuitive, sag ich mal, leicht natürlich naive Frage, ist natürlich, ja, ein Krankenhaus macht ja auch Umsatz, weil man als Endverbraucher ist man halt so mit seiner Karte unterwegs und dann gibt es natürlich auch Sachen, die werden separat abgerechnet, aber man verortet das jetzt gar nicht so in so einem wirtschaftlichen Fluss, wie wenn man jetzt in den Supermarkt geht und was kauft oder einen Service irgendwie bezieht von einem, weiß ich nicht, Anwalt oder sowas in der Art, ne? Sondern man hat immer so das Gefühl, das Gesundheitssystem ist einfach da irgendwie, ja?
Ja, so ein bisschen der umsonst Selbstbedienungsladen gefühlt, kennt man ja persönlich ja auch. Wir sind ja alle versichert dahinter. Aber da steckt zumindest mal bei dem privat geführten Unternehmen natürlich auch die Anspruchshaltung da, stabil auch in die Zukunft zu sein, die Investitionen tätigen zu können. Jetzt hat er das ja immer der Sofortreflex bei sehr vielen zu sagen, ach, dürfen Krankenhäuser Gewinn machen oder ähnliches. Aber da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen und Nuancen dazwischen. Über die wir sicherlich gerne auch nochmal nachher ein bisschen diskutieren können.
Total, ja, total gerne. Wir haben das noch nicht so sehr oft porträtiert, deswegen finde ich das immer ganz spannend, wenn wir wirklich Leute haben aus Industrien, die nicht ganz so gängig sind, wie jetzt vielleicht so der klassische Maschinenbau. Ne, da haben wir in Deutschland natürlich viel mehr Unternehmen, dementsprechend habe ich auch hier mehr im Podcast. Erzähl uns doch mal, jetzt bin ich gespannt, also wie wird man CEO oder geschäftsführende Person in einem Krankenhaus oder in einer Klinikgruppe?
Ja, das ist, ich habe so ein bisschen einen Quereinstieg gewählt, von daher bin ich sicherlich nicht der idealtypische Verlauf. Sehr häufig hat man Klinikgeschäftsführer, die haben vorher Gesundheitsökonomie studiert, also im Prinzip BWL mit Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit an sich und gehen dann so über Trainee-Programme oder ähnliches in die Geschäftsführung. Das wäre so ein Standardweg, gibt natürlich auch ein paar Ärzte als Quereinsteiger, lassen wir mal die etwas Besonderen, die selber eine Klinik aufgebaut haben oder so ähnlich, ganz kurz außen vor. Ja. Das ist so normalerweise der Werdegang, den man sehr häufig sieht. Man hat ein paar Juristen dabei und so, also das Feld ist relativ breit gemischt. Ich persönlich habe ja gesagt, komme aus einer etwas anderen Richtung. Ich habe nach dem Abitur eine Bankausbildung gemacht. Damals war das so, jeder, der nicht weiß, was er macht, studiert BWL oder Jura. Ja. Ich fand das zwar spannend, aber das wollte ich mir nicht nachsagen lassen. Und habe gedacht, mach ich mal was anderes und habe dann kurz in der Bank gearbeitet. Vielleicht, mein Vater war damals schon Chefarzt. Der ist Allgemeinchirurg. Da war natürlich auch das Thema Medizin sehr interessant, aber naja, ich sag mal so, ich hatte zu der Zeit etwas andere Themen, als für die Schule zu lernen und ich glaube, ich hätte heute noch Wartesemester. Von daher habe ich mich dann dazu entschieden, was anderes zu tun. Ich habe dann die Bankausbildung gemacht, habe aber relativ schnell festgestellt, dass tatsächlich BWL, ich glaube, ganz gut zu mir passt und habe dann BWL studiert, wirklich ganz klassisch in Köln. Bin dann zurück in die Bank, habe dafür einen der Vorstände gearbeitet, habe aber nicht mehr Bankgeschäft an sich gemacht. Also habe dann viel Projektmanagement und Strategie gemacht. Ja, und dann irgendwann kam mein Vater und sagte, Junge, wir suchen, er hat damals bei Helios gearbeitet, wir suchen neue Geschäftsführer. Und wie sich das für einen guten Mediziner gehört, hat er gesagt, alle Geschäftsführer sind doof. Mach du das doch mal. Und ich muss gestehen, ich hatte davon gar nicht so viel Ahnung. Das war irgendwie ein Themenfeld, der bei mir gar nicht auf der Agenda stand. Ja. Dann habe ich mir das angehört und ein bisschen näher angeschaut, habe mich mal beworben, das ging relativ schmal am Ende und naja, wie das so ist, saß ich dann im Vorstellungsgespräch und fand das irgendwie interessant und dann haben sie gesagt, ja, kannst du machen, muss zwar hierarchisch so ein, zwei Schritte zurück, ich bin dann ins Trainee-Programm gegangen, um da so ein paar Monate auch zu hospitieren und mitzumachen und ja, dann bin ich relativ schnell stellvertretender Geschäftsführer geworden und habe dann auch sehr zeitnah meine erste Klinik als Geschäftsführer übernommen.
Nicht schlecht, wie alt warst du da?
Anfang 30.
Okay, das war dann die erste Geschäftsführerrolle tatsächlich, genau, oder?
Das war die erste Geschäftsführerrolle und dann ganz klassischer Weg. Unterschiedliche Krankenhäuser, unterschiedlich groß, irgendwann Regionalgeschäftsführer. Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, ob ich mir nicht die CEO-Position vorstellen könnte.
Cool. Was war denn so, als du dann das erste Mal von der Bank in das Gesundheitswesen oder generell in das Klinikmanagement reingeguckt hast? Was waren so für dich die ersten Sachen, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich noch nie Kontakt. Das ist ja ganz anders als jetzt in dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Gab es da so ein paar Punkte?
Ja, ich glaube, die Branche an sich ist relativ speziell, weil so alles das, was man kennt, auch aus der Bank und die Kunden, mit denen man gesprochen hat, das ist dann am Ende doch sehr zahlenlastig, sehr wirtschaftsgetrieben und ähnlich, das, was man halt so kennt.
Ja.
In der Gesundheitsbranche, glaube ich, ist das von dem Grundsetting her einfach anders, weil der Grundtenor der meisten Mitarbeitenden, ne, das sind nicht die Betriebsleute, das sind Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und die ganzen weiteren, die noch erforderlich sind. die haben eher, kommen eher aus dem sozialen Blickpunkt dahinter. Und das so ein bisschen miteinander zu matchen, ist natürlich nicht ganz einfach. Ich glaube, am Ende liegt darin auch die Erfolgschance. Ich habe mal jemanden von der Helios-Geschäftsführung sagen hören, das geht nur, Wirtschaftlichkeit und medizinische Qualität gehen nur Hand in Hand. Und das teile ich. Mhm. Das muss man sehr ausgewogen machen, aber am Ende ist es das, was sich gegenseitig bedingt. Ich brauche ein gewisses wirtschaftliche Stabilität, um überhaupt finanzielle Mittel zu haben, Qualität zu ermöglichen. Investitionen, das einfachste Beispiel. Andersrum aber, ohne gute Qualität fehlen mir am Ende die Ergebnisse. So, das wäre so die Grundidee. Und für mich natürlich war im Prinzip alles neu.
Ja,
ich kannte die Bezeichnung nicht, ich kannte die Finanzierung nicht, das ist ein eigenes Finanzmodell, also wir können unsere Preise nicht freigestalten, sondern alles das ist vorgegeben und dann wird es relativ schnell ziemlich komplex und das war alles neu, da musste man sich intensiv einarbeiten und halt auch überall mal mitmachen.
Ja, klar. Verstehe ich. Ich hatte tatsächlich mal auch eine Chefärztin da in dem Podcast, so als mal quasi in eine andere Branche reinzuschnuppern. Und die hat mir erzählt, das musst du mir jetzt nochmal kurz bestätigen, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber dass man zum Beispiel, also es gibt ja unterschiedliche Qualität in den einzelnen Maschinen. Also ob ich jetzt zum Beispiel das von der und der Marke nehme oder der und der, kann qualitative Unterschiede haben, aber die Leistung kannst du dann nicht teurer machen, weil du ein besseres Gerät nimmst. Stimmt das?
Das ist genau richtig.
Ah, okay, das heißt, was ich mich dann gefragt habe, im Nachgang erst in dem Podcast habe ich es nicht gefragt, wie entscheidet man dann, welches Gerät man nimmt und wie rechtfertigt man, wenn man das teurere nimmt?
Ja, jetzt hast du einen der wichtigen Punkte der deutschen Krankenhauslandschaft oder medizinischen Landschaft sehr klar auf den Punkt gebracht. Das ist genau der Sparring, in dem wir uns bewegen. Also wir kriegen für jede Behandlung, Blinddarm, Knie-OP oder ähnliches, im Prinzip immer das Gleiche. Und zwar egal, welches Krankenhaus diese Leistung erbringt.
Okay.
Die Frage ist dahinter, wie wirtschaften die Krankenhäuser mit den Ressourcen, die sie dafür zur Verfügung haben? Und genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, ist eine der Fragen, die mir täglich begegnen.
Aber ich habe mir dann kurz überlegt, würde ich jetzt zum Beispiel dann in das Krankenhaus gehen, die halt dann so den besseren, sag ich mal, Röntgenapparat hat oder so und müsste dann dafür mehr zahlen, würde dann vielleicht die Krankenkasse sagen, okay, dann musst du dann dafür hier den und den Betrag übernehmen. Gut, bei Röntgenapparaten würde ich das vielleicht nicht machen, aber wenn es wirklich eine OP ist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da Leute da draußen sind, die das auch sagen, ja, nee, dann gehe ich dahin, die besten Geräte haben. So, oder?
Ja, also das ist...
oder wie ist das?
Ja, also das ist sicherlich ein Thema, was sich so langsam in der Branche entwickelt dahinter. Was interessant ist, beim Zahnarzt interessiert das niemanden. Da ist völlig klar, wenn ich das andere Implantat haben möchte, dann muss ich dafür bezahlen. Gold-Inlay kostet halt ein bisschen mehr als das Kassen-Inlay dahinter. Im Krankenhaus ist das bisher noch nicht ganz so intensiv durchgedrungen, aber wir sehen vor allem ja in der aktuellen Situation, Kassen sind irgendwie leer. Und dass da perspektivisch noch etwas kommen wird. Thomas Lemke, mein Kollege im BDBK, hat das ja auch gerade mal in seinem Podcast angesprochen, was ist mit Zuzahlungen bei älteren Menschen oder ähnliches. Sicherlich ein Kritikpunkt, aber ich glaube persönlich am Ende wird sich das System so nicht tragen und ich halte das auch perspektivisch für sicherlich möglich, dass es in diese Richtung geht.
Okay, spannend. Ja, okay, dann bist du quasi schlussendlich CEO geworden jetzt im aktuellen Mandat sozusagen. Was sind denn aktuell sozusagen deine Challenges als CEO? Also eine, die haben wir wahrscheinlich gerade so ein bisschen angesprochen, aber was würdest du sagen, sind so die zwei, drei Top-Themen, die dich rumtreiben in dem Bereich?
Ja, das mache ich sehr gern. Wir haben momentan intensiv das ganze Thema der Krankenhausreform vor der Brust. Da gibt es signifikante Veränderungen. Manche Kliniken dürfen Leistung nicht mehr erbringen, andere dafür. Da passiert gerade noch relativ viel. In NRW, das ist ja die Blaupause für die Krankenhausreform, da ist das Thema zu großen Teilen schon durch. Allerdings nicht ganz unkritisch durch. Also da gibt es auch noch viel Diskussion und Klagen dahinter. Das ist sicherlich momentan das Thema Nummer eins, was uns in den Krankenhäusern bewegt jetzt. Also wo geht's hin? Das macht auch jedes Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ich darf das ja verfolgen, weil ich in 7 Bundesländern tätig bin, weiß aber, dass es auch die anderen machen. Die Grundrichtung ist ähnlich, aber da gibt es dann doch ein paar Nuancen Unterschied dahinter. Das ist sicherlich das Themenfeld Nummer eins. Und das zweite Themenfeld ist sicherlich die Finanzierung, die wir in der ganzen Branche haben und gestatte mir einen kurzen Schmunzeln, aber ich glaube, es zeigt sehr deutlich, wo wir da stehen. Wir haben in diesen Jahren und wir dürfen unsere Preise eben nicht selbst bestimmen. Das heißt, die sind festgelegt und die Preise steigen jedes Jahr nach bisher gesetzlich festgelegten Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen Rechnungszuschlag von 3,25% auf jede Rechnung, weil man festgestellt hat, in den letzten Jahren ist der Preis nicht so gestiegen, wie er hätte sein sollen. Ne? Ja. Energiekosten, was wir persönlich alle auch kennen, da hat man versucht, das ein bisschen nachzuziehen und wir haben in der aktuellen Zeit die Situation, dass wir diesen Rechnungszuschlag bekommen und eigentlich 5,17% Preissteigerung haben müssen, wenn man die bisherigen Mechanismen und den Gesetzen folgt. Das haben wir gerade seitens der Gesundheitsministerin in Gesetze gekippt, dass das nicht mehr ist. Mhm. Also wir kriegen eben nicht diese, sondern nur noch 3% Schlag. Also ich kriege gleichzeitig einen Zuschlag und einen Abschlag wegen der Gesamtsituation. Ich glaube, das erklärt so ein bisschen, wie komplex die Situation ist.
Ja, total. Und am Ende des Tages, ich frage auch immer, wer sind denn so die Top-Kunden bei den Unternehmen? Bei dir sind dann die Top-Kunden also quasi Staat und Krankenkassen oder wie ist das?
Es ist eine ich hab mir diese Frage auch schon mal gestellt. Wir haben die Situation, dass wir am Ende zwei Kunden haben. Wir haben zum einen den Kunden, den Patienten. Mhm. Das würde ich auch immer als Prio Nummer 1 ansehen. Wir sind aber natürlich am Ende auch Dienstleister für die Krankenkassen. Mhm. Und lassen wir mal Unfallkassen etc. BG kurz mal außen vor und labeln das alles unter dem Oberbegriff Krankenkassen. Mhm. Das auch. Also ist keine so ganz klar aufgelöste Situation und macht es auch manchmal schwer, weil die natürlich diametral andere Interessen haben. Ne?
Ja, total. Patient,
beste Versorgung, ohne dass es was kostet. Krankenkasse, gute Versorgung wird noch günstiger. Also das macht die Gesamtsituation weiterhin ein bisschen schwierig, aber auch interessant.
Ja, okay, verstanden. Wie ist denn bei euch, oder wie ist das C-Level sonst aufgestellt? Also es gibt dich als CEO, was gibt es noch für Funktionen?
Ja, es gibt jetzt seit einem guten Jahr einen Kollegen, der ist der COO, der betreut mich oder der begleitet mich, wie der Titel halt schon sagt, auch viel in dem Operativen. Wir haben das bei uns, ich glaube, etwas anders aufgegleist als in vielen anderen Bereichen. Wir sind etwas weiter weg von einer starren Geschäftsordnung bzw. Geschäftsverteilungsplan, sondern wir machen das relativ floating. Wir haben ein bisschen die Kliniken operativ aufgeteilt, aber viele von den Themen sind auch übergreifend. Und wenn der eine gerade mal ein bisschen mehr Kapazitäten hat, nimmt er auch mal ein Thema, was nicht jetzt primär seins ist. Das ist in einem relativ engen Miteinander so gestaltet. Und ich glaube auch einer der Gründe, weswegen wir uns tatsächlich auch momentan gegen den Trend in der Branche entwickeln.
Okay. Das heißt, CEO und COO, sind das die beiden?
Ja, das
ist es. Okay. Sind dann deine Direct Reports dann die Krankenhausgeschäftsführer, Geschäftsführerinnen, oder?
Ja, genau. Also die Klinikgeschäftsführer.
Klinikgeschäftsführer.
Ja, jedes Unternehmen labelt das so ein bisschen anders. Mhm. Bei uns läuft es unter Klinikgeschäftsführer. Das sind natürlich die Direct Reports und die Geschäftsbereichsleitung. Also IT, Personal, etc.
Ja, mega, das ist ein super interessantes Konstrukt dann natürlich, aber dann doch vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen mit einer Holding, die halt verschiedene Entities hat, Geschäftsbereiche, nur halt das Geschäftsmodell natürlich ein bisschen anders aufgebaut ist als jetzt, weiß ich nicht, in einem...
Ja, aber im Prinzip kann man das gut sagen, wenn man nur die Organigramme sehen würde, dann würde das im Prinzip mit den meisten anderen Unternehmen irgendwie gleich laufen.
Okay, verstanden. Ja, cool. Also schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen deine Tipps und Learnings an. Also jetzt angefangen mit der Karriere, wenn du zurückschaust, gab diesen einschneidenden Moment, wo du gesagt hast, ich gucke mir jetzt mal diesen Vorschlag mit Helios an, so, ne, wo man gesagt hätte, okay, man hätte auch Banker werden können oder dann halt in die Industrie in eine klassische Rolle gehen, whatever. Was sind so prägnante Meilensteine vielleicht noch, die du noch hervorheben würdest und gibt es irgendwelche Learnings für dich bezüglich Karriere aus denen?
Ja, unbedingt. Ich glaube, vor allem das Thema, und ich hatte mir auch in Vorbereitung ein paar Podcasts angehört und ein, zwei Mal habe ich es rausgehört. Man muss Glück haben und aber auch Mut, wenn ich das so ähnlich zitieren darf. Ich glaube, das ist genau der Turning Point. Man muss den Mut haben, die Chancen, die sich bieten, zu ergreifen. Diese Chancen sieht man eigentlich immer, aber man weiß halt auch, dass da mit Risiken einhergehen. Ich habe bei dem Wechsel von der Bank in die Gesundheitsbranche, ich habe mein Gehalt halbiert, ich habe meinen Status verloren, mein Netzwerk, alles, ich konnte Reset bei Null anfangen. Ich habe natürlich das mitgenommen, was ich gelernt habe.
Ja.
Und habe einfach darauf vertraut, dass ich mit dem vollen Einsatz in der Lage bin, auch da eine Karriere zu gehen. Mhm. Und dann muss man solche Chancen ergreifen, wenn man das tun möchte.
Mhm. Verstanden. Gab es irgendwelche Personen, sag ich mal, oder Mentoren oder sowas in der Art, die dich damit begleitet haben?
Ja, absolut. Ich hatte tatsächlich im Laufe meiner Karriere viele Mentoren. Mhm. Ein, zwei sind bei mir ganz besonders hängen geblieben. Das eine war tatsächlich der Mentor in der Bank.
Ah ja.
Mhm. Der hat mir gezeigt, dass man sowohl Unternehmensstrategie als auch Prozessmanagement leiten kann. Mhm. Jedes BWL-Buch sagt dir, das ist unmöglich, du bist entweder links oder rechts. Mhm. Das halte ich für falsch. Ich glaube, genau das, was er gezeigt hat, ist das Richtige. Erst wenn ich mich mit Prozessen, Projekten und sehr intensiv meinem Unternehmen auseinandersetze, bin ich auch in der Lage, eine Strategie zu entwickeln. Das mag für isolierte Unternehmen wie, weiß ich nicht, Raketenbauer, Apple oder ähnliches, die sehr, sehr innovativ sind. Da kann es sein, dass man, oder da glaube ich, dass man diesen Kreativkopf braucht. Alles, was etwas inkrementeller wächst, da kann man das sehr gut kombinieren. Und der hat mir das gezeigt und mich, sagen wir mal, vorsichtig sportlich gefordert, da mitzugehen. Und da habe ich extrem viel gelernt in der Zeit und davon profitiere ich auch heute noch.
Mhm.
Und wenn du gestattest, ich habe noch einen in der Bank, das war so ein Mentor, der mir irgendwie zugeflogen ist, weil wir mochten uns irgendwie. Und der hat mir zum Abschied mal gesagt, Philipp, ich möchte dir einen Rat geben. Er hat gesagt, ich bin sicherlich nicht der klügste Mensch auf dieser Welt, Doktor der Physik, das sehe ich also etwas anders, aber ich zitiere ihn jetzt mal. Ich bin nicht der klügste der Mensch, ich bin aber auch nicht auf den Kopf gefallen, aber ich glaube, ich bin in der Lage, jedes Problem zu verstehen.
Mhm.
Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich das verstanden hatte, was er mir damit gesagt hat, und habe versucht, mir das zu eigen zu machen, nämlich tatsächlich so lange zu hinterfragen, bis ich etwas verstanden habe, vor allem auch in größeren Runden.
Mhm.
Und auch klar zu sagen, das verstehe ich nicht. Kannst du mir das bitte nochmal erklären? Auch in internen Meetings, wo ja normal ist, dass ganz viele dann auch zu mir, ich nehme jetzt mal die Funktion, schauen und sagen, sag doch mal was. Ich habe nicht jeden Tag, aber regelmäßig Themen, die habe ich noch nicht mal gehört in meinem Leben. Verstehe ich nicht, erklär es mir mal. Und das führt so ein bisschen zu so einem Umgang.
Ja.
Das war einer der besten Ratschläge, die ich jemals bekommen habe.
Sehr cool. Ja, das ist echt ein guter Ratschlag. Also, und man sieht's, ich finde, ich merke es auch bei manchen C-Level-Personen, die das machen. Also da richtig bewusst. Also man merkt, die haben das schon zu 80% verstanden, aber fragen doch nochmal dumm nach, so ungefähr.
Ja. Ja.
Einfach um dann noch eine Sicherheit reinzukriegen, dass man es wirklich verstanden hat. Okay, spannend. Also das ist schon mal sehr cool. Würdest du sagen, du wurdest dann in der Bank auch schon sehr gut auf Geschäftsführungstätigkeiten vorbereitet oder hast du es dann alles gelernt, als du quasi erst Geschäftsführer wurdest? Oder so von der Ausbildung her?
Ich glaube, das spielt ja alles so ein bisschen rein. Ich habe irgendwie immer versucht, eine gute Performance abzuliefern. Ob das so war, das können am Ende andere beurteilen. Aber ich habe es zumindest versucht.
Mhm.
Und ich habe auch versucht, für mich so viel wie möglich mitzunehmen.
Okay.
Weil aus jeder Situation, ich hatte mittlerweile vor allem in der Studentenzeit wirklich hunderte von verschiedenen Jobs, um das alles zu finanzieren, kann man was mitnehmen. Und das habe ich natürlich in der Bank, die ganze Zahlenwelt mit BWL und so, das fällt einem sicherlich leichter. Oder wenn man mal überhaupt über Finanzierung und mal auf der anderen Seite saß, dann versteht man das so ein bisschen.
Ja, okay.
Von daher, das glaube ich, hat definitiv dazu beigetragen. Ich glaube auch, und das war mein Antrieb, ich wollte immer in der Lage sein, möglichst frei und umfassend entscheiden zu können, weil mir das Spaß macht. Mhm. Macht das Spaß, wenn man auch ein bisschen unter Unsicherheit sagen, ich entscheide das. Ich finde diese Taktung und die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden, die macht mir einfach viel Spaß. Manch einen verunsichert das ein bisschen.
Mhm.
Mir macht das am Ende Spaß. Das heißt nicht, dass ich bei allen Entscheidungen sofort weiß. Und ich habe auch Entscheidungen, wo ich sage, boah, das weiß ich jetzt nicht, die ein bisschen komplexer sind, die dauern auch manchmal. Aber normalerweise sind wir relativ entscheidungsfreudig.
Mhm.
Und auch sehr kurz in der Entscheidungsfindung, was nicht heißt, dass man schlecht vorbereitet sein muss, sondern da legen wir sehr viel Wert drauf. Aber dann entscheiden wir auch schnell.
Okay, schon mal sehr gut. Ja, super interessant. Jetzt vielleicht mit Hinblick auf der Tätigkeit im C-Level. Gibt es da irgendwelche Learnings, die du auf der Reise dann durch jetzt deine CEO-Tätigkeit und auch durch die geschäftsführenden Rollen irgendwie für dich entwickelt hast, wo du gesagt hast, das sind so 3-4 Handwerkszeuge, die würde ich jetzt weitergeben, wenn mich jemand nach Tipps fragt, so wie heute.
Ja, absolut.
Ja.
Ich saß mal mit einem Mitarbeiter einer Intensivstation zusammen. Mhm. Da war ich gerade relativ neu in einer Klinik als Geschäftsführer. Mhm. 2 Meter Hühne, wirklich extrem kräftig. Ich sag mal, gegenüber der Geschäftsführung nicht ganz so optimistisch eingestellt. Mhm. Und es ging um irgendein Invest auf der Intensivstation. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, fairerweise, aber an das Gespräch kann ich mich sehr genau erinnern. Und dann meinte er, ja, wir brauchen jetzt hier eine Entscheidung. Und so habe ich mir das angehört. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann dein Anliegen verstehen, ich kann auch deine Argumentation verstehen. Mhm. Aus den Gründen 1, 2 und 3 kann ich diese Entscheidung, diese Investition jetzt aber nicht freigeben. Mhm. Und brauchst mich auch nicht in 3 Wochen zu fragen, das wird jetzt 2 Jahre Bestand haben. Mhm. Und dann können wir darüber gerne nochmal sprechen. Da war ich etwas unsicher, wie das ankommt, und merkte, wie er etwas unruhig oder unentschlossen auf seinem Stuhl saß und dann nach kurzem Überlegen guckte er mich an und sah, wissen Sie was, Herr Fröschle, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob ich mich mehr über das Nein ärgern soll oder froh, dass es endlich eine klare Entscheidung gibt. Mhm, okay. Und es war ein riesen Turning Point für mich, weil wir wirklich nicht so grün waren, zu sagen, die Menschen können viel besser mit einer klaren Entscheidung und auch einem klaren Nein leben,
ja,
als Dinge zu verschleppen.
Ja.
Das wäre das Erste. Mhm. Das Zweite wäre, sich die Dinge, die man nicht ganz versteht, vor Ort anzugucken. Ich kann mich auch da an eine Entscheidung erinnern. Da war ich noch etwas jünger, ein stellvertretender Geschäftsführer, und es war irgendein Thema, es ging irgendwas in der Abrechnung über ein Thema, und dann saß ich in meinem Zimmer, hab mir was überlegt, fand das super clever, was ich mir da überlegt habe, dachte, yes, bin runtergegangen, und irgendwie sagte er mir was noch, komm, frag noch einmal die Mitarbeiterin und erzähl ihr das. Dann bin ich da runter, meinte, hier, meine Idee, und was, wollen wir das so und so machen? Dann guckte sie mich an und sagte, oh, weißt du, das ist eine super clevere Idee. Da habe ich mich schon gefreut und wollte wieder aufstehen und dann sagte ich, ja, geht aber nicht. Ich so, wie geht aber nicht? Ja, geht nicht, weil wir haben, ich glaube, es war eine gesetzliche Vorgabe, die einfach so surreal war, dass ich da nie drauf gekommen wäre. Mhm. Ich also gesehen habe, dass, wenn man nicht mit den richtigen Leuten spricht, ja, und sich das Feedback anholt oder das mal anschaut, dann trifft man Fehlentscheidungen. Und deswegen, mhm, versuche ich, so gut es geht, genau mir diese Gespräche, diese Situationen anzugucken, oft auch selber anzugucken. Manche Dinge gucke ich mir vor Ort an, so, mal auf, zeig mir die Software, ich will sehen, dass es lange dauert, oder ich will sehen, was du eingibst, mhm, oder mal mit zur OP gehen oder ähnliches. Also sich das vor Ort anschauen, das finde ich auch noch extrem wichtig. Und der dritte, dann höre ich auf, ich habe noch ganz viele mehr.
Ja, let's go, ich habe Zeit.
Aber was ich, ja, ich habe gesagt, wir sind sehr schnell in der Entscheidungsfindung. Und mein Kollege und ich bleibe jetzt mal kurz bei mir, mhm, halten es für wichtig, eine Kultur zu kreieren, in der wir uns klar die Meinung sagen können. Mhm. Also auch sagen, Philipp, das finde ich eine völlig falsche Entscheidung. Das würde ich so und so nicht machen. Mhm. Das muss man aber trainieren und diesen Freiraum muss man geben. Und von daher achte ich sehr intensiv darauf, dass wir in Runden, in denen natürlich ich dabei bin, ich, wenn es dann so Richtung Entscheidung geht, mhm, der Letzte bin, der spricht. Mhm. Ich frage immer das hierarchisch schwächste Glied in der Kette zuerst. Mhm. Oder den, der neu dazukommt oder ähnliches. Mhm. Bewusst, um das zu provozieren.
Mhm. Da gibt es, glaube ich, so ein Bias, ne? Auch dass quasi die Jüngeren
sofort gebeißt.
Ja,
genau, die Jüngeren, den die Älteren, dann, alle Hierarchie folgend. Ja. Das versuche ich sehr intensiv zu machen. Und mhm, dann gibt es noch einen kleinen Nachsatz dazu. Die Kunst liegt, glaube ich, am Ende darin, die Mitarbeitenden dann auch zu fragen. Man merkt meistens, ist das geraten oder nicht? Und dann höflich hinzuleiten, zu sagen, hast du das berücksichtigt? Warum siehst du das so? Und dann einfach weiterzumachen, ohne das zu kritisieren. Wenn man, mhm, das 2, 3, 4 Mal gemacht hat und das authentisch macht, mhm, und auch selber mal sagt, ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt entscheiden sollen oder,
ja,
dann kreiert man irgendwann eine Atmosphäre, wo alle auch was sagen wollen, mhm, und dann trifft man am Ende auch signifikant weniger Fehlentscheidungen.
Mhm, verstehe, ja, das ist gut, ja. Da gibt es auch echt, da gibt es richtige Versuche, auch so im Cockpit oder so, ja, wenn der Co-Pilot, ja, nicht sagt und solche Sachen.
Ja.
Auch so kulturell gibt es da Unterschiede. Das ist echt eine Schwierigkeit, das vergessen.
Ja.
Vergisst man oft. Super spannend. Wenn du so auf deinen Alltag schaust, gibt es da irgendwelche Routinen, Tagessachen, so Tipps irgendwie, dass du da so Struktur oder irgendwie reinpackst?
Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich persönlich habe das Verständnis, sehr viel auch in den Kliniken unterwegs zu sein, weil wir eben auch diesen kulturellen, mhm, Wandel ein bisschen vorantreiben wollen und halt auch schnelle Entscheidungen zu finden. Wir telefonieren zwar dauernd, mit den meisten habe ich auch gar keinen Joe-Fix-Termin, weil ich sage, ruf mich lieber an, wenn du ein Thema hast, was du besprechen möchtest oder was dich gerade drückt. Ansonsten bin ich meistens 4 Tage die Woche unterwegs. Montag früh irgendwie entweder der erste Flieger oder 5 Uhr Auto oder Bahn, was auch immer dann gerade ansteht.
Ja.
Und dann von Klinik zu Klinik. Ich bin eigentlich spätestens alle 2 Wochen dann folgend, ne? kann man ja leicht ausrechnen.
Ja.
In jeder Klinik und dann sehr viel ad hoc.
Ja.
Also das, was noch, okay. was noch kommt, lassen wir mal die 1-2 Monatstermine, die gefixt sind, die kurz außen vor. Ansonsten keine Woche ist wie die andere.
Verstehe ich, okay. Und irgendwelche so monatlich, wöchentlich oder jährliche, irgendwelche, irgendwelche Routine, wo
sowas haben wir. Also einmal im Monat mit jeder Klinik durch die Zahlen zu gehen.
Ja, okay.
Einmal Wirtschaftsplanung, die haben wir gerade hinter uns letzte Woche.
Ja.
Haben wir sie durchgeführt.
Mhm.
So 2-3 fixe Termine gibt es natürlich, die haben wir auch. Ich glaube, das matche ich mit den meisten anderen auch, aber wir versuchen es relativ schmal zu halten und lieber den Druck auf die Geschwindigkeit zu halten, als in irgendwelchen Geofix-Terminen zu ersticken.
Ja, verstehe ich. Okay. Cool. Hey, mega, mega viel dabei bis jetzt schon. Ich habe noch 2-3 Fragen und dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Erste Frage, was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst oder sein dürftest?
Ja. Du meinst in der Krankenhauswelt oder in der Geschäftsführung?
Ja, generell so Business, alles was wo so.
Ich finde produzierendes Gewerbe super spannend.
Mhm.
Also ich finde so die ganzen Abläufe, weil ich mag irgendwie auch Logistik und Prozessmanagement, finde ich extrem spannend. Ich finde Handwerk super spannend.
Mhm.
Also ich mache privat relativ viel. YouTube ist ja ein guter, guter Support dabei und 1-2 Freunde helfen mir da auch. Dazu, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ist natürlich alles ein bisschen in die ähnliche Richtung.
Mhm.
Auch wenn ich mal ganz frei drüber nachdenken würde, so ein bisschen Sport oder so, hätte ich auch gut gefunden, aber da fehlt natürlich dann auch das Talent am Ende.
Okay. Ja. Cool. Ja, super interessant. Du, wenn man dich erreichen will, kann man wahrscheinlich erstens unten in den Shownotes auf dein LinkedIn-Profil gucken und versuchen, dich zu erreichen. Oder man schaut einfach mal auf die Klinik-Websites etc. Findet man was, oder?
Ja, absolut. Die sind öffentlich. Das ist, glaube ich, kein Problem. Mich kann man ganz gut erreichen. Ich glaube, bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
Ja.
Man muss mich auch erreichen. Ich habe keine Sekretärin
oder
Assistentin. Von daher geht es nur direkt.
Interessant, sehr gut. Ja, ich mache natürlich auch immer gerne ein Intro, wenn es irgendwas Seriöses, Interessantes ist. Da bin ich ein kleiner Filter und ihr euch nicht direkt traut anzusprechen, dann sagt gerne Bescheid. Ja, Philipp, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mega Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Super. Ja, jeder, der jetzt noch dabei ist, der hat wieder bis zum Schluss zugehört. Das freut mich natürlich riesig. Also schreibt uns Feedback, entweder direkt in die Kommentare von der einzelnen Episode, das geht auf Spotify, oder halt einfach dann auf LinkedIn oder per Mail. Das freut mich am meisten, wenn das Feedback dann wirklich direkt kommt und ihr euch die Zeit nehmt, um eine Nachricht zu schreiben. Die meisten Leute, die hier zuhören, haben den Kanal nicht abonniert. Das ist per se auch in Ordnung, aber wenn ihr den Kanal abonniert, das kostet euch nichts, ist ein Klick, dann verbreitet ihr das Format automatisch über den Algorithmus ein bisschen mehr und das freut mich natürlich. Da kann ich euch jede Woche weiterhin Top-Gäste liefern und haben dann natürlich weiterhin Spaß miteinander. Ja, das Format ist nur möglich, weil ich natürlich auch noch einen anderen Job habe. Und zwar bin ich Direktor bei Atreus, kümmere mich um den Bereich Global Technology und Services. Generell, wenn ihr Interim-Themen bei euch im Unternehmen habt, also sprich zeitlich begrenzte Aufgaben, wo ihr entweder Know-how oder auch Kapazitäten braucht, kommt gerne auf mich zu. Vielleicht finden wir eine Lösung im eigenen Netzwerk. Oder tatsächlich sogar eine interne Lösung durch das Sparring. Oder wir haben jemanden bei uns im Talentpool. Alle 3 Lösungen sind möglich. Meistens hilft das Gespräch. Ich freue mich auf jede Nachricht dazu und aufs nächste Gespräch mit dir, Philipp.
Danke dir.